Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Ja, herzlich willkommen zum Forschungsfunk, dem Wissenschaftspodcast der Technischen Hochschule Deggendorf. Ein Thema gibt es, das die Medien, die Gesellschaft, die Politik immer beschäftigt. Das ist das Thema Gesundheit, leider oft mit Problemen, Ärztinnen und Ärztemangel, Pflege, alternde Gesellschaft und so weiter. Wir wollen aber heute über ein positives Thema oder über einen positiven Aspekt im Gesundheitswesen reden, nämlich über eine Lösung, vielleicht für das eine oder andere Problem, das ich gerade genannt habe. Und dafür begrüße ich ganz herzlich die Kollegin Anna Pahl von der Fakultät für angewandte Gesundheitswissenschaften der Technischen Hochschule. Anna ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät und im Rahmen dieser Funktion eben im Forschungsprojekt Community Health Nursing in Lindenberg im Allgäu. Und Community Health Nursing ist unser Thema heute. Anna, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Es wird sicher ein interessantes Gespräch über ein ganz wichtiges Thema. Anna, im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, dass du für dieses Thema wirklich brennst, das Thema Pflege, aber speziell Thema Community Health Nursing. Und kein Wunder, wenn man auf deine Vita blickt, du bist examinierte Krankenpflegerin, du hast Zusatzausbildungen in der außerklinischen Intensivpflege und in der Diabetesversorgung, du bist Pflegeberaterin nach § 7a Sozialgesetzbuch 11, hast ein Bachelorstudium Pflege und zum Abschluss aktuell machst du gerade deinen Master im Bereich Community Health Nursing eben. Was motiviert dich denn gerade bei dem Thema Community Health Nursing? Wir wollen es nicht übersetzen, weil es in anderen Ländern ja genauso heißt und weil ich immer so das Gefühl habe, Gemeindeschwester oder irgend sowas klingt ein bisschen so downgrade-mäßig, weil es eben viel mehr ist. Was motiviert dich da so bei dem oder was ist dein Fable bei dem Thema?
Ja, also danke erstmal für die Einladung. Wie du gerade gesagt hast, habe ich mein Examen in der Pflege gemacht, habe dann verschiedene berufliche Erfahrungen gesammelt in der stationären Langzeitversorgung, in der ambulanten Versorgung, in der außerklinischen. Ich war mal ein bisschen in der Tagespflege. Und man merkt eigentlich überall so die Herausforderungen, irgendwo ärztlichen Rat zum kriegen. Das dauert, das ist umständlich manchmal. Und wenn ich dann schaue, wir haben zum Beispiel im Pflegeheim haben wir Patienten gehabt, die sind mit Fieber zum Beispiel im Bett gelegen und als examinierte Fachkraft weiß ich ja, was ich in dem Moment eigentlich tun muss. Und ich kenne ja den Bewohner, ich weiß, hat der irgendwelche Allergien oder so, auf was reagiert der, was hat der beim letzten Mal gekriegt. Und trotzdem habe ich dann über Faxgerät irgendwie erstmal beim Hausarzt anfragen müssen, ob wir jetzt Paracetamol zum Fiebersenken geben dürfen oder so. Das ist umständlich, das kostet Zeit und genauso, glaube ich, geht es auch ganz früh im ambulanten Pflegedienst. Genauso Situationen haben wir in der außerklinischen Intensivpflege. Aber wenn man auch ins Private schaut, also man macht einen Termin beim Hausarzt, man muss irgendwie schnell sagen, um was das jetzt eigentlich geht. Ältere Menschen schaffen das vielleicht gar nicht und es gibt da schon Erhebungen, die sagen, dass die Konsultationszeit im Durchschnitt in Deutschland beim Hausarzt bei 7 Minuten liegt. Das reicht einfach nicht, um eine ausgiebige Anamnese zu machen oder wirklich wichtige Themen zum Besprechen. Und da habe ich mir schon oft gedacht, dass Pflegefachkräfte ja auch viel machen können. Wenn man jetzt zum Beispiel mal denkt, es kommt jemand mit einer Grippe zum Hausarzt, Lunge auskultieren, Lungenentzündung ausschließen, Vitalwerte abnehmen und dann vielleicht mit einem Hustenlöser oder so wieder heimschicken und sagen, melden Sie sich in ein paar Tagen nochmal. Das kann ja eine Pflegefachkraft genauso. Dafür braucht es vielleicht gar kein Medizinstudium. Und ja, so kann man da Ressourcen schonen. Und in meinem Bachelor habe ich dann mich mit dem Thema Community Health Nursing beschäftigt, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben und dann irgendwie im Endeffekt entschieden, dass ich das Thema total cool finde und das im Masterstudiengang vertiefen will. Und habe dadurch auch kennengelernt, wie denn Gesundheitssysteme in andere Länder laufen. Also das ist, da ist Community Health Nursing schon ganz, ganz lang vorn dabei in der Primärversorgung und das läuft da ganz gut. Deswegen war das so irgendwie mein Herzensthema. Das war mir total wichtig und das finde ich cool und interessant.
Okay. Also man sieht, du hast einen langen Weg zurückgelegt und hast offensichtlich auch immer wieder mal das Gefühl gehabt, okay, was ich hier jetzt machen darf oder was ich jetzt hier machen kann, bewirken kann, reicht mir noch nicht. Andere Länder, wir haben es schon gesagt, wir gehen aber erst nochmal zurück nach hier, wenn auch nicht ganz nach hier. Euer Forschungsgebiet liegt ja im Allgäu, Lindenberg im Allgäu, habe ich gesagt. Ganz schön weit weg, 3 Stunden hast du vorhin gesagt, von hier. Mhm. Aber ich glaube, die Geschichte, wie es zu diesem Forschungsprojekt gekommen ist, du hast es mir im Vorgespräch schon erzählt, die verdeutlicht, glaube ich, sehr schön und sehr verständlich die Sinnhaftigkeit einer Community Health Nurse. Vielleicht kannst du das hier nochmal mit uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Es ging ja darum, dass er Klinik geschlossen hat.
Na, also in Lindenberg im Allgäu ist ja eine sehr ländliche Region. Da haben die natürlich auch Probleme mit der hausärztlichen Versorgung, dass die jetzt eher in Gefahr ist, dass die Hausärzte auch relativ alt sind, vielleicht bei den Rentengängern, kann die Nachfolger da sein für die Praxen. Und die Generaloberin von der Schwesternschaft, also die damalige Generaloberin, die Frau Edith Dürr, ist damals auf meine Kollegin, auf die Frau Dr. Christine Aumer zugekommen und hat es so in die Wege geleitet, dass sie gern ein CHN-Projekt hätte. Sie hat geplant oder es war geplant, in dem Klinikum ein MVZ zu machen und dort ein CHN einzusetzen. Das Klinikum ist aber dann leider insolvent gegangen und hat geschlossen. Deswegen haben wir dann vor Ort nach einem anderen Einsatzgebiet für die CHN noch gesucht oder einem anderen Kooperationspartner und das ist dann eine Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin geworden. Mhm. Da sind die CHNs jetzt tätig. Es ist dann ein Antrag gestellt worden.
Wie viele sind das? CHNs?
1,5 VK, das teilt sich auf 2 Köpfe auf. Ja, da ist dann ein Antrag auf Einzelprojektförderung gestellt worden beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention. Mhm. Der ist dann genehmigt worden und jetzt ist das Projekt quasi Drittmittel gefördert, aber auch mit finanzieller Unterstützung von der Schwesternschaft noch.
Okay, also ich fasse nochmal so kurz zusammen. Im Grunde ist es, hat man dann in diesem Gemeinschaft, hast du jetzt gesagt, oder MVZ, medizinisches Versorgungszentrum, hat man eine arbeitsteilige Gruppe mit Hausärztinnen, Hausarzt, mit Pflegekräften, mit Community Health Nurses, die in einem multiprofessionellen Team arbeiten. Welche Rolle kommt jetzt genau einer Community Health Nurse zu in diesem multiprofessionellen Team?
Also bei uns ist jetzt hier gerade in Deutschland noch nicht so, dass man Pflegefachpersonen in Hausarztpraxen oder in MVZs findet oder eher nicht so gängig. Aber bei uns im Projekt sind jetzt nicht neben die CHNs noch Pflegefachkräfte dort. Das ist einfach Gemeinschaftspraxis mit Medizinern und MFAs, wo jetzt eben unsere CHNs im Projekt mit reingekommen sind. Wenn man aber international schaut, dann ist so Disease Management, Versorgungskoordination, Gesundheitskompetenzförderung die Aufgabe von die CHNs. Wenn man zum Beispiel nach Island schaut, sind die auch oft erster Ansprechpartner im Gesundheitswesen. Das heißt, es gibt dieses medizinische Versorgungszentrum, in dem Beispiel Island jeder eingeschrieben ist, von Geburt an quasi. Und wenn man sich dort einen Termin vereinbart, dann kann es auch sein, dass man einfach erstmal nur zur CHN kommt. Also, dass man auf die komplette Behandlungszeit keinen Arzt zeigt. Wenn es natürlich irgendwie über den Kompetenzbereich von die CHNs rausgeht, dann wird das eben weitergeben an den Arzt. Und zum Thema.
Also, jede Person, die dort lebt, in diesem Sprengel, ist quasi registriert, hat sich eingeschrieben. Und die Krankengeschichte ist letztendlich auch komplett dort hinterlegt. Und wenn ich als Community Health Nurse mit jemandem spreche, kann ich mich vorbereiten und weiß, okay, da ist das Problem A, B, C und so weit müssen wir damit umgehen.
Ja, das so ist ganz toll in Island. Die haben nämlich ein großes System, wo jeder Zugriff drauf hat, selbst der Patient. Und jeder kann einsehen, was der andere über Gesundheitsversorgung quasi dokumentiert. Der Patient selber kann sagen, was hat der Arzt beim letzten Besuch geschrieben und so. Das ist wirklich gut für die interprofessionelle Zusammenarbeit. Auch.
Gut, da sind wir natürlich noch weit davon entfernt. Bei uns ist ja alles völlig fragmentiert. Wenn die sich nicht selber untereinander kurzschließen, weiß der Hausarzt nicht, was der Facharzt gemacht hat und der wiederum nicht, was beim letzten Krankenhausbesuch los war. Okay, da sind wir weit davon entfernt. Du hast jetzt schon das ein bisschen aufgezeichnet, ausgerollt, was so ein Community Health Nurse macht, Koordination und so weiter. In dem Zusammenhang ist, glaube ich, ein Begriff ganz wichtig. Das ist die sogenannte Befugniserweiterung, die es in Deutschland ja auch seit Januar 2026 gibt. Und zwar über das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung der Pflege. Für wen genau gilt jetzt diese Befugniserweiterung und welche Qualifikationen muss man dafür haben, um so eine Befugniserweiterung zu erlangen?
Also ganz grundlegend gilt das Gesetz natürlich für alle Pflegefachpersonen. Im Fokus stehen schon akademisierte Pflegefachpersonen und dieses Gesetz bespielt jetzt erstmal nur drei Themenbereiche. Das ist Diabetes, Demenz und Wunde, wo die Heilkundeübertragung an die Pflegefachpersonen so stattfindet. Mhm. Außerdem definiert dieses Gesetz auch die Pflege als eigenen Heilberuf, was schon wirklich gut ist, weil bisher ja immer nur die Ärzte als Heilberuf gesehen worden sind oder vielleicht nur Therapeuten. Und das ist schon mal ein richtiger Schritt für die Pflege auch. Natürlich müssen dann diese Kompetenzen in den Bereichen auch nachgewiesen werden, wie das ganz genau funktioniert, welche Prüfungsformen da vielleicht irgendwann mal zustande kommen. Kann ich aber jetzt auch noch nicht sagen, das weiß ich nicht.
Also das ist noch gar nicht definiert quasi. Wie wohl fühlen sich die Leute, die jetzt solche Befugnisse schon übertragen haben, jetzt zum Beispiel in eurem Projekt, wie ist deren Pflegealltag? Weil die kennen natürlich auch die Problematik. Du hast vorhin aus deiner eigenen Zeit als Altenpflegekraft das erzählt, die ganzen Problematiken, die man eben hat, wenn man in der Pflege arbeitet. Jetzt erleben die hier in Lindenberg diesen Switch, wo sie sagen, okay, ich darf viel mehr machen. Kann sie mich auch besser um die Patientinnen und Patienten kümmern?
Ich glaube, das ist natürlich immer Persönlichkeitsmerkmal. Es gibt Menschen, die gern Verantwortung übernehmen und es gibt Menschen, die machen das nicht so gern. Ich glaube, in der Pflege muss man gern Verantwortung übernehmen, weil man sehr, sehr viel Verantwortung hat, ganz unabhängig von dieser Befugniserweiterung schon mal. Wir haben gestern erst einen Termin gehabt mit unseren CHNs, also mit den CHNs im Projekt, und die haben gesagt, sie können sich jetzt gerade nicht mehr vorstellen, dass sie irgendwas anders tun sollen, wenn das Projekt jetzt ausläuft. Also die Daten einfach wahnsinnig gern so weiterarbeiten. Ich glaube, wichtig ist da auch eine gute Fehlerkultur, ein kurzer Kommunikationsweg zu kooperierenden Ärzten, wenn man wirklich mal Fragen hat, wenn Krisen auftreten. Aber wenn wir uns mal ehrlich sind, dann ist es ja so schon oft gewesen, wenn ich jetzt auf meine Zeit im Pflegeheim zurückblicke, dann habe ich auch am Wochenende den Bereitschaftsarzt angerufen. Der kennt meinen Bewohner nicht. Der hat maximal einen Medikamentenplan angeschaut und ich habe gesagt, ich brauche jetzt bitte Paracetamol auf Bedarf, weil der hat gerade Fieber. Und dann hat der mir am Telefon Paracetamol verordnet. So, also diese Verantwortung, die liegt ja eigentlich schon da.
Ja, im Grunde war er froh, dass da jemand ist, der sich auskennt und ihm einen Vorschlag macht.
Ja, so genau. Will.
Und von dem von Patientenseite, gibt es da irgendein Feedback, das ihr schon eingesammelt habt?
Ja, wir machen schon die ersten Interviews, weil wir dann natürlich auch dazu publizieren wollen, wie denn das jetzt okay ist bei den Patienten. Und das ist also durchweg positive Rückmeldungen. Wir haben auch ganz unterschiedliche Patienten, ob das jetzt halt jüngere Menschen sind, die vielleicht psychische Beschwerden haben, ob das jetzt ältere Menschen sind, die multimorbid chronisch krank sind, die total überfordert sind mit dem Gesundheitswesen, was einer denn eigentlich zustellt, wie die mit was umgängen, die vielleicht gewisse Dinge nicht verstehen oder so. Und die Rückmeldungen sind wahnsinnig toll, das ist auch für uns als Forscher, wenn wir da im Interview sind mit denen. Das macht einen richtig glücklich, wie dankbar diese Menschen für die Arbeit sind. Und die CHN sind natürlich auch super in ihrem Job, die machen das wahnsinnig gut. Und die Menschen sagen, also die Patienten sagen dann auch, dass zum Beispiel, wenn die CHN nicht da gewesen war, hätten die wieder in die Klinik müssen. Mhm. Oder waren vielleicht Notfälle passiert oder so.
Ne, ich glaube, wenn man zum Beispiel in der Pflege arbeitet und all diese Problematiken ausschalten könnte, ist es ja ein Beruf, der auf jeden Fall sehr erfüllend ist und Freude macht den Menschen. Aber leider gibt es halt so viele Nebeneffekte. Und insofern sieht man, wenn man das System etwas ändert, ein bisschen dran schraubt, dann kann das für alle Seiten gut sein. Wir haben schon, oder ich habe vorhin erwähnt, es gibt einen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten, gerade im ländlichen Bereich. Das heißt, die wenigen, die übrig bleiben, müssen immer mehr Patienten versorgen und vor allem in unserer Gesellschaft natürlich auch immer ältere Menschen mit immer schwierigeren Krankheiten, mit chronischen Krankheiten und so weiter. Trotzdem ist es so, dass der Deutsche Hausärztinnen und Hausärzteverband jetzt diese Erweiterung der Befugnisse, sagen wir mal, also ich persönlich sage, bezeichne es mal als ein bisschen kritisch sieht, denn was man möchte, ist ein Delegationsmodell. Und als Laie sage ich, unterscheidet sich jetzt nicht sehr viel von dem, dass du sagst, mein Patient hat Fieber, ich muss anrufen und der Arzt delegiert dann die Gabe von Paracetamol an mich. Der Vorteil des Ganzen liegt ja eher darin, dass eigenverantwortlich gearbeitet wird, aber der Verband will eigentlich keine eigenverantwortlichen Parallelstrukturen aufgebaut sehen und wehrt sich da ein bisschen. Aber es gibt natürlich auch andere Leute, du hast mir erzählt, du hast auch schon mit anderen Ärztinnen und Ärzten gesprochen, die das nicht so sehen wie der Verband.
Ich glaube, der erste große Skepsispunkt, warum diese Projekte oft nicht angenommen werden, ist einfach mal die Finanzierung. Ich glaube, das Budget bei allen Hausärzten oder Allgemeinmedizinern ist sowieso schon niedrig. Und da jetzt nur jemanden zu finanzieren, der einfach gerade noch nicht in der Refinanzierung drinnen ist, das funktioniert nicht. Da braucht es dann schon jemanden, der auch wirklich dran glaubt. So wie jetzt zum Beispiel bei uns im Projekt, da haben wir ja sehr viel Glück gehabt mit dem Arzt aus der Gemeinschaftspraxis. Dann redet man von Delegation und Substitution. Und da gibt es zum Beispiel auch Umfragen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vom Jahr 2022, wo die Medizinstudierende befragt haben zur Aufgabenverteilung. Und da haben fast 75% der Medizinstudierenden auch angegeben, dass die für einen Übertrag von ärztlichen Tätigkeiten an andere Berufsgruppen sind. Und zwar nicht nur in der Durchführung, also in der Delegation, sondern auch in der Verantwortungsübernahme. Mhm. Also wir sprechen von Substitution und das war ja auch das, was eben mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung irgendwie erreicht werden, wo ich das Pflegefachpersonen nicht auf Delegation arbeiten, sondern eigenverantwortlich Bereiche übernehmen. Weil nur ein Delegationssystem entlastet ja den Mediziner nicht.
Naja, eben.
Es braucht der Kopf muss ja auch bei den Menschen sein, der wo durchführt und die eigene Verantwortungsübernahme. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig im Projekt, dass das so funktioniert.
Und du hast mir erzählt von einem Arzt, der dir wiederum erzählt hat, dass er in Finnland, glaube ich, war oder irgendwo in Skandinavien, der erstmal gar nicht gemerkt hat, dass er nicht von einer Ärztin oder von einem Arzt untersucht wird, weil er eben bei der CHN war und die das alles tippitoppi gemacht hat.
Genau, also das ist jetzt der Arzt, der uns im Projekt ganz vorne begleitet, der Inhaber von dieser Gemeinschaftspraxis ist, der war in Schweden im Urlaub und hat sich dort verletzt und war dann eben in einem Gesundheitszentrum und ist nur von einer Nurse versorgt worden und hat da nie einen Arzt gesehen. Und das war dann so, glaube ich, ein Punkt vom Umdenken oder das gibt auch dann oft das Argument auch und sagt, das hat ihn auch fasziniert irgendwie.
Also, wenn man es selber mal erlebt hat, dann tut man sich natürlich auch leichter. Aber ein Problem hast du gerade angesprochen, das ist natürlich klar und liegt auf der Hand, das ist die Finanzierung. Also man sieht, in anderen Ländern funktioniert dieses CHN-System. Es gibt auch internationale Studien, die das Ganze belegen. Mit der Befugniserweiterung ist auch eine rechtliche Hürde natürlich jetzt genommen hier. Aber mit der Finanzierung ist halt schwierig. Würde eine CHN dann von einem Hausarzt praktisch angestellt und bezahlt? Oder wie ist so das Konstrukt, das man sich da vorstellt?
Ja, man wünscht sich natürlich, dass eine CHN-Leistung in der Regelfinanzierung aufgenommen wird. Die Frage ist natürlich, bedient man sie an Töpfe, die jetzt bestehen? SGB V, also Krankenversicherung, SGB XI, also Pflegeversicherung. Oder denkt man dieses System komplett neu, weil eben dieses Sozialversicherungssystem, das wir jetzt haben, das ist so sektoriert und ist natürlich nicht gut für diese interprofessionelle Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt international schauen, gibt es Pro-Kopf-Pauschalen zum Beispiel oder es wird nach Zeit abgerechnet. Bei uns, wenn man Pflegeversicherung schaut, wird nach Leistungskomplexen abgerechnet. Da muss man schauen, was bietet sie denn an. Und ich glaube, man kann ja nicht ganz international spicken, weil das Gesundheitssystem ist einfach in jedem Land ein bisschen anders. Und da braucht es bei uns jetzt, glaube ich, einfach auch Forschung. International gibt es ja diese Nachweise schon, dass man sie vielleicht in der Krankenversicherung auch Geld spart, weil die chronisch Kranken besser versorgt sind, weil man vielleicht Krankenhauseinweisungen, die man verhindern hätte können, einfach weniger oder geringer halten kann, dass das nicht passiert. Und deswegen sind wir, glaube ich, der Meinung, dass man beweisen muss, bei uns jetzt in Deutschland, dass wir Einsparungen auf lange Frist machen, wenn wir gut versorgen. Und diese gute Versorgung ist eben CHN in der Hausarztpraxis oder interprofessionelles Team, Gemeinschaftspraxis. Und dass man dann sich vielleicht an diesen Töpfen bedienen kann. Oder man denkt halt mal durch, was denn für andere Möglichkeiten geben könnte.
Ich habe ja vorhin gesagt, das Gesetz heißt Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege. Aber was du mir jetzt erzählst mit dem Sozialgesetzbuch und so weiter, gibt mir schon wieder das Gefühl, dass wir uns tatsächlich wieder in der Bürokratie verstricken und sagen, das geht nicht aus diesen Gründen oder aus jenen Gründen. Und so einen Wurf zu machen, das Ganze umzuwerfen und neu zu machen, ist wahrscheinlich schwierig.
Also was ich weiß, ist dieses Entbürokratisierung auch viel mit Dokumentation. Was muss denn die Pflege dokumentieren und so? Und ich glaube, diese Bürokratie, wie man denn was abrechnet, also welche Töpfe man jetzt nutzt oder so, das glaube ich, werden wir nie loskriegen. Also es gibt Länder, die haben zum Beispiel steuerfinanzierte Gesundheitssysteme. Weiß ich nicht, ob es da einfacher ist, Leistungen abzurechnen als bei uns. Aber ich glaube, diese Bürokratie jetzt im großen organisatorischen werden wir nie wegkriegen oder ganz klar kriegen.
Ja. Also ich glaube, wichtig wäre, dass wir dieses sektorale Denken, das wir haben, ob das jetzt in der Umsetzung ist oder auch in der Abrechnung oder überhaupt in der Verwaltung, dass wir das ein bisschen rauskriegen aus unseren Köpfen und mehr so interdisziplinär arbeiten und diese Stufen ein bisschen flacher machen, das glaube ich wäre ganz wichtig. Aber man sieht natürlich auch, obwohl was funktioniert oder eine gute Idee ist, heißt es noch nicht, dass es einfach umzusetzen ist. Neben der Erweiterung der Befugnisse und dem Finanziellen gibt es natürlich noch ein anderes Thema, das ganz wichtig ist und nicht geregelt ist, und das ist das Berufsgesetz. Ne? Also aktuell existiert ja in Deutschland für die CHNs kein Berufsgesetz. Was heißt das oder was bedeutet das? Das ist im Aufbau, ja.
Es bedeutet, dass das Berufsbild Community Health Nurse gerade bei uns in Deutschland noch nicht geregelt ist. Also es gibt noch kein richtiges Berufegesetz dafür, das zum Beispiel bestimmte Aufgaben definiert oder ja, das Berufsbild an sich definiert. Also der Name ist auch gerade noch nicht geschützt, da ist noch kein Qualifikationsgrad dahinter. Das ist alles, was noch passieren muss, in Anlehnung an andere Länder auch. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die rechtliche Absicherung und die Refinanzierung irgendwann hinkriegt. Das ist ein ganz wichtiger nächster Schritt.
Du hast gesagt, ihr müsst beweisen, dass es alles funktioniert und dass es eine Lösung sein kann. Ihr seid jetzt ein kleines Projekt, sage ich mal. Gibt es da noch andere Parallelprojekte in Deutschland oder wie ist die Forschungssituation da? Wie schaut die aus?
Es gibt immer mehr Projekte. Es gibt auch schon mehr Projekte im ländlichen Bereich und es gibt auch ein großes, sehr bekanntes Projekt im städtischen Bereich. Das ist das COSTA-Projekt, Community Health Nursing in der Stadt. Das ist Hamburg-Vettel. Die stellen quasi die CHN im städtischen Raum vor und wir haben jetzt so ein bisschen den ländlichen Raum. Es gibt ein paar Forschungsprojekte, ja. Aber natürlich nur nicht so, dass CHN flächendeckend bekannt war.
Das finde ich interessant, was du jetzt sagst, weil bisher haben wir ja immer über den ländlichen Raum gesprochen. Klar, weil wir hier auch im ländlichen Raum sind und Lindenberg auch im ländlichen Raum ist. Aber in der Stadt hätte ich jetzt erwartet oder gedacht vielleicht, dass die Dichte an Hausärztinnen und Hausärzten noch groß genug ist, um das abzudecken, beziehungsweise dass dort so die Not nicht so groß ist. Aber anscheinend gibt es dann doch Probleme. Die haben wahrscheinlich eine andere Ausrichtung dann, die CHNs.
Ja, genau. Die
haben andere Sachen.
Die Rolle von der CHN dort gestaltet sich einfach ein bisschen anders. Es gibt im städtischen Bereich genauso Probleme. Menschen, die durch Versorgungsstrukturen einfach durchfallen, die auch unterversorgt sind, die sie nicht zurechtfinden im Dschungel von den ganzen Krankenkassenleistungen oder Versicherungsleistungen. Und es hat sich heute zum Beispiel da als Ergebnis auch mehr rauskristallisiert, dass Migrationshintergrund ein Thema ist, Sprachbarriere, dass diese Menschen vielleicht auch mehr Unterstützung im Gesundheitswesen brauchen.
Aber letztendlich, was beweist ihr jetzt? Ich meine, wenn es Studien gibt, kann man ja sagen, okay, es hat sich schon bewiesen eigentlich, dass es funktioniert. Ihr müsst quasi beweisen, dass es hier auch letztendlich irgendwie in unserem System funktioniert oder funktionieren kann.
Genau, wie schon gesagt, die Gesundheitssysteme sind sehr unterschiedlich und deswegen sind so Konzepte auch nicht eins zu eins übertragbar. Mhm. Und damit wir bei uns hier Gesetzgebung und Politik und so überzeugen können und Kostenträger überzeugen können, braucht es natürlich auch die Beweise, dass das in Deutschland gut funktioniert. Wie sie denn dieses Rollenbild in Deutschland gestaltet von der CHN? Also wir wollen natürlich wissen, was macht denn die jetzt genau? Welche Aufgaben übernimmt die denn? Wobei das auch immer abhängig ist von den regionalen Bedarfen. Es kann sein, dass jetzt in einer Region zum Beispiel ein Pflegestützpunkt vorhanden ist, dann macht jetzt die CHN viel weniger Pflegeberatung oder sozialrechtliche Themen, als wenn jetzt da keiner da ist. Dann wollen wir natürlich beweisen, dass die wirklich Verbesserungen erbringt. Zum einen schauen wir uns die Vitalwerte an von einem Diabetiker, der zum Beispiel von der CHN mitbegleitet worden ist. Wie ich vorhin gesagt habe, Kontinuität in der Versorgung macht besseren Gesundheitszustand. Dann schauen wir uns aber auch mit so standardisierten Assessments gesundheitsbezogene Lebensqualität. Okay. Dann die Belastungssituation von den pflegenden Angehörigen und die Gesundheitskompetenz. Mhm. Weil ich habe vorhin schon gesagt, Gesundheitskompetenzsteigerung ist ja auch ein Punkt, der CHN-Thema ist. Da geht es eben darum, dass die Schulen beraten im Umgang mit einem Hilfsmittel zum Beispiel zum Krankheitsbild. Was kann ich denn in meinem Leben vielleicht verändern?
Also da geht es auch um das, was man Compliance nennt, dass die Patienten eben die Hilfsmittel, die sie haben, anwenden, dass sie die Medikamente nehmen, die sie haben, dass sie auch ein Verständnis dafür entwickeln, mit Gesundheitskompetenz hast du gesagt, warum ich was wie oft und wie eben machen muss. Also man sieht schon, wie facettenreich dieses Berufsbild ist. Ihr habt jetzt da in Lindenberg so einen kleinen, wunderschönen kleinen Kosmos. Du hast ihn ja schön beschrieben. Die Community Health Nurses sind zufrieden, der Arzt ist zufrieden oder die Arztpraxis ist zufrieden, die Patienten sind zufrieden. Leider, auch das hast du am Anfang erwähnt, wird das Projekt jetzt am Ende des Jahres, also Ende 2026, enden. Was ist denn so die Perspektive für die Zeit danach? Gibt es ein Nachfolgeprojekt oder verselbstständigt sich das Ganze auch ohne Forschungsprojekt? Was ist da zu erwarten?
Na, das kann man jetzt so aus zwei Perspektiven betrachten. Mhm. Die eine Perspektive ist so die Praxis vor Ort. Also was ist mit den CHNs vor Ort, wenn die Drittmittelfinanzierung ausgelaufen ist? Dann bezahlt die natürlich keiner mehr. Mhm. Ehrenamtlich werden sie es wahrscheinlich nicht weitermachen, auch wenn es ihnen noch so viel Spaß macht. Das Projekt wird in Lindenberg wahrscheinlich enden, weil wir es bis dahin nicht schaffen, eine Refinanzierung zum kriegen oder die in die Regelfinanzierung zum kriegen. Auch obwohl schon viele Gespräche mit Krankenkassen und so gelaufen sind. Aus Forschungsperspektive haben wir natürlich geplant, dass wir irgendwie Folgeprojekte starten, dass wir jetzt in Lindenberg die Wirksamkeit bewiesen haben. Was ich vorhin auch eben nicht gesagt habe, ist, dass wir interprofessionelle Zusammenarbeit nur beleuchten, auch mit standardisierten Assessments, dass wir qualitativ nachfragen, die Patienten fragen, wie ist es euch damit gegangen, die CHNs fragen, also mit Interviews quasi rausfinden, wie die Ärzte und so damit umgehen haben können. Und jetzt quasi das so die Ergebnisse vom ersten Projekt sind. Und dann wollen wir natürlich schauen, dass wir auch Finanzierungsvorschläge machen. So eine Forschung ist ja wahnsinnig viel und man kann in einem Projekt 1000 Dinge machen, aber ich glaube, wenn man 1000 Dinge macht, macht man nichts davon gescheit. Deswegen ist jetzt das erstmal die Wirksamkeit gewesen und wie geht es denn die Menschen damit? Meine Kollegin, die Elisa Johanns-Dottier, hat sich ganz viel mit der Implementierung beschäftigt. Mhm. Die Christine Aumer und ich machen eher die Evaluation von dem Projekt. Und dann überlegen wir natürlich, wie wir in einem Folgeprojekt eventuell die Finanzierung auch irgendwo darstellen können und Vorschläge machen können für Kostenträger.
Ich bewundere junge Menschen wie dich, die so sagen, ich gehe immer weiter und die auch mit dem Herzen so bei der Sache dabei sind. Wir haben jetzt, oder du setzt dich da unheimlich dafür ein, habe ich das Gefühl. Wir haben ein gutes Beispiel, wie es funktioniert. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es alles ein bisschen schwerfällig ist, was da so vor sich geht. Ne? Und gerade wenn man jung ist, ist man natürlich auch ungeduldig, dass die Sachen tatsächlich ins Rollen kommen. Wie ist so dein persönliches Gefühl bei der Sache? Hast du das Gefühl, okay, es geht vorwärts? Wir machen zwar kleine Schritte nur, Step by Step, Aber wir bewegen Dinge. Wie ist so dein persönliches Feeling da dabei?
Ich glaube, ich bin generell ein relativ optimistischer Mensch und sage natürlich auch jetzt, dass bei uns in Deutschland Studiengänge existieren und auch die Anzahl an Studiengängen zum Thema Community Health Nursing wächst. Genauso wie Advanced Nursing Practice, das ist ja quasi eine erweiterte Pflegerolle, die mehr jetzt im klinischen Setting gesehen wird, aber das geht Hand in Hand, glaube ich. Und das ist, also man sieht, dass diese Studiengänge wachsen, man sieht, dass auf Kongressen, in wissenschaftlichen Zeitschriften und so viel mehr zu dem Thema ist, also die Forschung ist in dem Thema stärker. Und ich glaube, damit es in der Gesellschaft ankommt und in der Praxis ankommt, braucht es natürlich eine gewisse Drucksituation. Und wenn wir uns anschauen, wie die Situation vor Ort ist mit Hausärztemangel und Versorgungslücken und so weiter, glaube ich, wird dieser Druck immer mehr. Und dann wird da irgendwann mal eine Handlung passieren müssen. Und da, glaube ich, warten wir drauf. Und es braucht halt Forschung, weil wir Ergebnisse darstellen und den Menschen sagen, was bringt es denn? Vielleicht die Mediziner, die können sich jetzt nicht so damit beschäftigen. Ich glaube, die kämpfen, dass die ein Alltagsgeschäft oft aufrechthalten, genauso wie Pflegekräfte. Und Aufgabe von uns in der Forschung ist es ja, hier neue Perspektiven zum Zorgen, den innovativen Gedanken aufzumachen. Und ich glaube, dass wenn wir dann auch mit ganz praxisnahen Beispielen, Rohgängern und in unsere Publikationen dann vielleicht auch wirklich Beispiele aufzeigen können, dass Menschen mit einem Diabetes besser versorgt sind, weniger Probleme auftreten, dass Menschen, die vom Krankenhaus entlassen werden, daheim besser versorgt sind, dass Versorgungslücken, die in der Häuslichkeit da sind, all die Menschen, die allein sind, überfordert mit den Medikamenten, mit dem Insulin vielleicht, mit ich kann immer schlechter gehen und ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich einkaufen gehe und zum Essen habe ich auch nichts gescheit, deswegen bin ich unterernährt, dringer vergiss, ich bin dehydriert, meine Kognition wird schlechter. Das sind all die Sachen, die kann ein Hausarzt in der jetzigen Situation nicht leisten. Die machen eh fast keine Hausbesuche mehr und so.
Naja.
Und diese Versorgungslücke, so dramatisch sie ist, ist, glaube ich, die Chance für einen innovativen Gedanken.
Ja, das hoffe ich auch. Liebe Anna, ich danke dir, dass du da warst und dass du uns dieses Berufsbild näher gebracht hast. Und ich glaube, im Endeffekt sehen wir, dass es gute Lösungen gibt, dass sich, wenn wir Dinge verändern wollen, wenn also zumindest in Teilen eine Transformation stattfinden soll, dann braucht es Druck. Diamanten werden unter Druck gemacht. Es bedarf aber auch dessen, dass sich wirklich alle bewegen, alle Stakeholder, die Pflege, die Medizin, die Politik, die Gesetzgebung und so weiter. Und da kann man nur die Daumen drücken. Also insgesamt möchte ich sagen, es gibt Lösungen, es gibt schlaue Leute, die sich mit solchen Lösungen befassen, die auch nicht nur Bauchgefühl sagen, ja, ist doch cool, sondern dass man das auch wirklich wissenschaftlich belegt und nachweisen kann und auch hilft, Strukturen oder Vorschläge zu machen, wie was finanziert wird, wie ihr Berufsbild gestaltet werden muss und wie diese multiprofessionelle Zusammenarbeit geht. Da danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du uns das heute mal näher gebracht und erklärt hast. Und ich drücke euch natürlich ganz fest die Daumen. Hoffe, dass es auch nach dem Projekt weitergeht. Vielleicht mit einem Folgeprojekt, wo ihr dann die Sachen machen könnt, die jetzt im ersten Wurf noch nicht gemacht werden konnten. Und ja, das war Anna Pahl von der Fakultät Angewandte Gesundheitswissenschaften der Technischen Hochschule Deggendorf. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank allen, die zugehört haben und vielleicht sind Sie ein bisschen aufmerksam zum Thema CHN, Community Health Nursing, weil es ist ein interessantes Thema und es ist ein Thema, das irgendwann uns alle betrifft. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem VLab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.